Hallo und herzlich willkommen zu Luft nach oben, dem Beatmungspodcast. Ich bin Romina.
Und ich bin Georg.
Wie immer schauen wir auf die letzte Folge zurück, in der wir uns mit den therapeutischen Strategien bei Hyperkapnie beschäftigt haben. Wir haben gelernt, dass die Hyperkapnie vor allem ein Ventilationsproblem ist und haben uns die einzelnen Komponenten der Pumpe angeschaut, die man möglichst kausal behandeln sollte, aber eben auch über Beatmungseinstellungen einiges tun kann. Vor allem über das Tidalvolumen und über die Atemfrequenz.
Ja, vielen Dank, dass du das nochmal zusammengefasst hast. Heute wollen wir aber über körperliche Untersuchungen sprechen als das wichtigste oder erste diagnostische Verfahren. Also Inspektion, Perkussion, Palpation und Auskultation mit dem Stethoskop.
Ist das nicht ein bisschen aus der Zeit gefallen? Macht man das überhaupt noch in Zeiten des Ultraschall und der Bildgebung und was man sonst noch alles zur Verfügung hat?
Aha, ich höre, Generation Z spricht.
Naja, weniger Z, eher Y. Aber gut.
Generation Y. Jedenfalls weit weg von Generation X, wozu ich mich zähle. Also ich finde das schon ein starkes Stück. Das ist ja das Problem, was wir älteren Ärzte mit der Jugend haben. Die wollen das Stethoskop gar nicht mehr in die Hand nehmen. Und schon gar nicht auf den Patienten gucken, sondern lieber in den Bildschirm. Ist das wirklich schlau?
Wahrscheinlich eher nicht.
Also ich denke, es lohnt sich schon, über Inspektion, Perkussion, Palpation und das Stethoskop zu sprechen. Auf jeden Fall lohnt sich das. Ich denke, womit wir vielleicht beginnen sollten, ist die Inspektion. Die Inspektion ist aus meiner Sicht eines der total unterschätzten diagnostischen Maßnahmen. Sich einfach an das Fußende des Bettes zu stellen und zu gucken, was macht der Patient da eigentlich? Ich finde, da kann man eine ganze Menge sehen.
Naja, erstmal sehen wir einen kranken Patienten, aber wir sehen natürlich auch, wie atmet der Patient. Also wie ist die Atemfrequenz beispielsweise?
Atemfrequenz ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben ja bei der Pathophysiologie gelernt, dass die Steigerung der Atemfrequenz für alle möglichen Kompensationen verantwortlich ist. Also wenn die Atemfrequenz steigt, sehen wir, da stimmt irgendwas nicht. Ist die Frage, muss man die Atemfrequenz auszählen? Was denkst du?
Es wäre auf jeden Fall sehr genau und exakt, wenn wir das machen könnten, wenn wir sie direkt auszählen.
Ja, das kann man machen. Es lenkt da so ein bisschen ab vom Blick auf den Patienten, weil eigentlich ist es ja nicht so besonders schwer zu sehen, die Atemfrequenz ist höher als normal. Die eigene Atemfrequenz dient sehr gut als Taktgeber. Ich habe ja so selber ein Gefühl, wie schnell ich atme und ich merke sofort, ob der Patient wesentlich schneller atmet als ich selber. Und das ist ein Hinweis darauf, dass irgendwas nicht stimmt. Ob die Atemfrequenz jetzt 20 ist oder 25, ich weiß nicht, ob das so wichtig ist. Mhm. Entscheidend ist, dass ich überhaupt merke, dass sie erhöht ist.
Das Zweite, was man natürlich noch erkennen kann, ist das Atemmuster des Patienten.
Ja, es gibt ja alle möglichen pathologischen Atemmuster, wie die Chain-Stokes-Atmos oder sowas. Also das Atemmuster ist tatsächlich wichtig.
Und das Nächste wäre die Atemhilfsmuskulatur, also der Einsatz der Atemhilfsmuskulatur.
Genau, das sieht man ja relativ einfach, vor allem beim schlanken Patienten, ob die Atemhilfsmuskulatur, also die Sternocleidos zum Beispiel, eingesetzt werden. Auch die Positionierung des Patienten ist wichtig. Wenn der Patient aufrecht sitzt im Bett, sofern er das überhaupt kann, ist das natürlich auch ein Zeichen dafür, dass er mit der Atemarbeit kämpft.
Wenn wir jetzt gerade von Kämpfen sprechen, ist natürlich auch das Symptom der Luftnot für uns essentiell zu erkennen. Was ja für uns, was wir in den letzten Folgen auch gelernt haben, ein Indiz sein könnte, dass der Patient hyperkapnisch ist und versucht, durch eine gesteigerte Ventilation das überschüssige CO2 zu eliminieren.
Genau. Das nächste ist eine Seitendifferenz. Auch das sehen wir, eine Seitendifferenz der Atmung oder auch Beatmung. Das geht genauso beim beatmeten Patienten. Eine Seitendifferenz ist ja ein ganz empfindlicher Hinweis darauf, dass irgendwas nicht stimmt. Das könnte ein Pneumothorax sein, das könnte eine große Atelektase sein, ein Pleuraerguss. Eine Seitendifferenz sieht man am besten vom Fußende des Bettes, wenn man den Patienten wirklich symmetrisch vor sich hat. Ganz wichtig ist, den Patienten zu entkleiden. Es ist ja gerade beim adipösen Menschen schwierig, das zu sehen. Je schlanker der Mensch ist, desto einfacher ist es. Aber auch der schlanke Mensch sollte entkleidet sein. Und ich kann mir die Mamillen als Orientierungspunkte nehmen. Die Mamillen sich nicht gleich bewegen, heißt das, ich habe eine Seitendifferenz. Ganz empfindlicher Indikator.
Keine Diagnose durch die Hose.
So ist es. Und nicht durchs Nachthemd. Die Hose sollte nicht bis über die Mamillen gehen. Wenn nicht, sollte man seinen Modeberater wechseln.
Genau.
Also jedenfalls keine Diagnose durch die Klamotten, genau.
Ein nächstes Symptom wäre natürlich auch die Zyanose, obwohl wir auch gehört haben schon, dass es nicht so einfach ist. oder nicht immer vorkommt, die Zyanose, aber auch ein Zeichen der Hypoxie ist. Das heißt, wir müssen auch mit dem Patienten sprechen. Also schauen, ist der Patient verwirrt? Ist er aggressiv? Ist er vielleicht ja, Vigilanz gemindert oder agitiert?
Ja, wichtige Zeichen der Hypoxie. Ich muss noch mal ein bisschen auf das Vorherige zurückkommen. Ich habe eben über die Seitendifferenz gesprochen. Ich würde auch noch auf die Atemtiefe schauen. Auch das sehe ich nur bei entkleidetem Thorax natürlich. Auch das wäre ein Hinweis, ob dass da irgendwas nicht stimmt, wenn der Patient eine ganz flache Atmung hat. Also eine Atemtiefe kann ich auch sehen. Eine gute Atemtiefe, ohne dass ich das jetzt messen kann. Beim spontanen Patienten kann man es ja nicht gut messen.
Abschließend kann man auch schauen, ob der Patient ausreichend husten kann, also das ganze Sekret quasi bewegen kann, mobilisieren kann.
Ja, und so sehen wir, haben doch eine ganze Reihe von Sachen rausgekriegt, einfach durch Anschauen und ein bisschen Sprechen mit dem Patienten, ohne dass wir irgendein Gerät in die Hand genommen haben, eine BGA angeguckt haben, sonst irgendwas, sondern einfach nur Inspektion. Nochmal, ganz klar, das ist ein unterschätzter diagnostischer Weg.
Damit vielen Dank an Generation X.
Das ist sehr nett, dass Generation X auch mal ein Dankeschön kriegt. Jetzt kommen wir aber weiter zur Perkussion und Palpation. Das ist ja so etwas, das jetzt wirklich so selten eingesetzt wird. Dennoch halte ich es nach wie vor für sinnvoll. Was denkst du?
Absolut. Also die Perkussion finde ich tatsächlich noch etwas sinnvoller als die Palpation. Ja.
Ja, also die Perkussion können wir ja einsetzen, zum Beispiel um rauszukriegen, ob jemand einen Pneumothorax hat. Ja, das ist ja, mitunter müssen wir das ja sehr schnell rauskriegen, vor allem wenn jemand Spannung hat. Natürlich kann man Ultraschall machen, das hat man heute auch sehr schnell, aber bis Windows hochgefahren ist und so weiter, habe ich also 5-mal perkutiert. Und manchmal muss es so schnell gehen. Also dafür ist die Perkussion sinnvoll. Es kann auch helfen, um zu entscheiden, ob jemand einen großen Pleuraguss hat oder nicht. Natürlich, wie gesagt, andere Verfahren sind dem überlegen, was die Quantifizierung angeht. Aber um ersten Eindruck zu kriegen, keine Frage, ist absolut sinnvoll.
Wie schon gesagt, die Palpation ist für mich jetzt eher im Hintergrund. Aber man könnte natürlich den Stimmfremitus überprüfen. Man kann den Thorax auf Krepitationen untersuchen und auch die Thorax-Exkursionen mit der Palpation quasi beobachten.
Gut, das nächste Instrument ist dann das Stethoskop. Ich glaube, das sollte jetzt so langsam zum Einsatz kommen. Was denkst du?
Unbedingt. Mit dem Stethoskop können wir viel hören. Wir können Rasselgeräusche hören, ob feinblasig oder grobblasig, wie bei der Pneumonie. Wir können Obstruktionen wahrnehmen durch Giemen und Brummen oder auch eine Spastik. Oder gar kein Atemgeräusch, zum Beispiel bei einem Pneumothorax. Also auf jeden Fall allerhand Symptome können wir mit dem Stethoskop auch auskultatorisch sichtbar machen.
Stille hört man zum Beispiel auch, also nichts hört man auch bei der ganz schweren Obstruktion. Auch da hat man spricht von der Silent Chest. Man kann auch was anderes machen. Man hört, das kann das Stethoskop auch gut beim ADS einsetzen. Es wird sogar versucht, das per Mikrofon aufzunehmen und zu analysieren. Ich erinnere da an den großen ADS-Forscher Gattinoni, der leider vor einiger Zeit verstorben ist. Der hatte mal die Idee rauszukriegen, eben per Aufnahmen, per elektronischem Stethoskop und per Analyse dieser Geräusche, ob die Lunge noch richtig schwer krank ist, ob sie noch voller Wasser ist oder nicht. Das hat sich noch nicht so richtig durchgesetzt, aber tatsächlich ist die Idee bestechend. Und man sollte das mal ausprobieren, wenn man einen Patienten hat mit dem Lungenversagen. Einfach mal hören, was passiert. Was hört man, wenn man das Stethoskop in die dorsalen Lungenabschnitte hält und dann zum Beispiel am Piep dreht, ob sich dann was ändert. Man hört da durchaus Unterschiede.
Sehr spannendes Thema. Von der Generation X haben wir jetzt also gelernt, dass die körperliche Untersuchung doch noch einen großen Stellenwert einnimmt in der Medizin und in unserem täglichen Leben, was ja auch wirklich durchaus sinnvoll ist, nicht nur auf die Bildgebung zu achten. Und im Rahmen der körperlichen Untersuchung ist uns eben ganz wichtig, dass man die Patienten inspiziert und dass wir da doch sehr, sehr viel sehen können, schon allein durch das Anschauen des Patienten. Palpation und Perkussion gibt es auch noch, kann man auch einige Dinge mit erfahren. Neben der Inspektion wäre dann die Auskultation das weitere wirklich wichtige Instrument, was uns nochmal deutlich viel mehr Informationen liefern kann über die Symptomatik des Patienten. Hiermit sind wir am Ende unserer ersten Folge zur Diagnostik, nämlich der körperlichen Untersuchung. Das nächste Mal wollen wir uns die Röntgenaufnahme näher anschauen und was wir daraus so alles mitnehmen können. Und damit verabschieden wir uns für heute und ja, wünschen euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Immer schön weiteratmen.